Ja, du bist bei mir, mein Gott. Du bist, der mich segnet. Du bist der, der mich beschützt. Du bist derjenige, der mich führt, der mich leitet. Mein Thema heute ist, werde so richtig reich, so richtig gesegnet, so richtig stark in dem Herrn. Reichtum ist keine Sünde, Stärke ist keine Sünde, Wohlergehen ist keine Sünde. Ich denke an die Patriarchen, ich denke an Hiob, das waren alles reiche Leute, die sind reich gesegnet gewesen. Doch was ist der Segen? Und ich möchte auf das Thema eingehen, was ist der wirkliche Segen? Wann ist ein Mensch richtig gesegnet? Ab wann gilt ein Mensch reich? Reichtum hat nichts mit Geld zu tun, in aller Liebe. Lasst uns da nicht uns festlegen, nur von unserer Gesellschaft, vom Materialismus, nur der, der viel Geld hat, der ist wirklich reich. Nein, die Reichen sind unglücklich. Wenn du dich genau anschaust, wenn du die Leute studierst, Reichtum ist nicht Luxus, Reichtum ist nicht hohes Einkommen, Reichtum ist nicht finanzielle Sicherheit, Reichtum ist nicht materielle Unabhängigkeit. Was ist wirklich Reichtum? Und ich möchte auf das Thema Reichtum eingehen. Werde richtig reich. Und ich bin reich und bin reich gesegnet von dem Herrn. Der Segen Gottes macht reich ohne Mühe. Da kannst du faulenzen, da kannst du lässig sein, da kannst du oberflächlich sein. Du bist reich gesegnet. Es ist ein Irrglaube, wenn man nur Material viel besitzt, dass man reich ist, dass man automatisch reicher Mann ist oder reiche Frau, was auch immer ist. Man führt ein sorgenfreies Leben. Das ist nicht wahr. Schau doch die Reichen an. Die schlafen nicht ohne eine Pistole im Schlafzimmer, im Nachtkasten. Ja, viele stürzen ja auf die Vermehrung des Reichtums. Jetzt haben wir so Prozess gehabt von den Boris Becker. Verstehst du, hat x Millionen. Und jetzt sitzt der gute Mann im Gefängnis. Das kannst du für ihn beten, für seine Seele, dass er dort gut rauskommt nach 2,5 Jahren. Reich, verstehst du, was nützt? Reichtum. Reichtum ist nicht nur, dass man viel Geld hat, viel Erfolg hat, großes Ansehen hat, dass man, ja, dass man Häuser besitzt, dass man von 4 Frauen oder von 3 Frauen 4 Kinder hat, verstehst du? Das ist nicht Reichtum, was beim Boris Becker der Fall ist. In aller Liebe. Reichtum ist auch nicht, wenn man noch irgendwo in Notgroschen zu Hause hat, dass man zurückgreifen kann. Was ist Reichtum? Es sind nicht die Ersparnisse, es sind nicht die Reserven, es sind nicht die Rücklagen, was ein Mensch hat in seinem Leben. Und heute spreche ich über den wahren Reichtum. Was ist ein wahrer Reichtum? Du wirst schockiert sein, wenn du die Botschaft gehört hast bis zum Schluss. Also bleib dran. Was ist wahrer Reichtum? Was macht einen Menschen wirklich reich? In meiner Bibel heißt es einmal ganz knallhart vom Heiland, was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und arm ist an seine Seele und verloren geht und nichts erreicht hat? Was ist der Mensch, wenn er arm bleibt? Was nützt er, wenn er die ganze Welt gewinnt, wenn er alle Schätze dieser Welt hat, alles Gold und Silber dieser Welt hat? Was nützt es im Kauz da? Ja. Täglich sehe ich Menschen, die vermutlich sehr gut verdienen, sehr erfolgreich sind und so weiter, aber sie quälen sich Tag für Tag ab. Leben ist nicht sich abquälen. Leben ist das Leben genießen, das Leben sich, am Leben sich freuen. Nimm die Stunden, wie sie kommen, aus jeder Situation das Optimalste, das Beste machen. Viele Menschen tragen teure Anzüge, fahren schöne Autos und sind doch nicht glücklich. Schau doch die Leute an. Prüf doch die Leute. Denk mal kritisch. Seid vernünftig, verstehst du, und denk nicht, wenn einer viel äußerlich was hat, dass er gesegnet ist, dass er glücklich ist, dass er reich ist. Dass Gott mit ihm ist, von wegen. Mit ihm kann auch der Teufel sein. Der Teufel sagt, ich will dir alle diese Reiche dieser Welt geben, wenn du nur niederfällst und mich anbetest. Und so viele Menschen beten den Teufel an, in aller Liebe. Und sie kriegen natürlich vom Teufel vorübergehend ihre Freuden, ihr Erfolg und so weiter. Und dann sitzen sie im Knast, wie der Boris Becker hier, in aller Liebe. Ich gönne ihm seinen Reichtum und so weiter, aber der hat nichts von seinem Reichtum. Was ist das? Verstehst du, das muss er mit der leeren Tasche ins Gefängnis gehen und ja, was er da mitnimmt im letzten Augenblick. Es gibt einen inneren Reichtum und es gibt einen äußeren Reichtum. Und mir ist heute wichtig, dass wir innerlich reich sind. Innerlich reich sind. Und deshalb auch die Bibelstelle, die ich heute behandeln möchte, sammelt Schätze, die im Himmel sind. Und nicht irgendwo auf der Erde, Kalifornien oder irgendwo in Italien und nicht irgendwo in Korsika. Ja, es gibt inneren und äußeren Reichtum. Der reiche Mann war letztendlich, als er gestorben war, ein armer Trottel, ein Dummkopf war er. Verstehst du? Der hat sich in Purpur gekleidet, lebte herrliche Tage und was steht da? Ich leide Pein hier in der Hölle. Was nützt der ganze Reichtum? Und dann der arme Lazarus, der muss das essen, was die Hunde fressen von den Brosamen, die vom des reichen Tisch fallen. Reich ist man, wenn man im anderen Leben reich ist. Und es gibt noch ein anderes, ein zweites Leben, das du lebst. Nicht dieses Leben, was man so sieht, was man so hier abläuft. Verstehst du, was du da in der Boulevardpresse siehst? Die Reichen sind nicht die glücklichsten Menschen, auch wenn sie Make-up haben und sich liften und was weiß ich alles und sich schön machen. Heute geht es mir um den wahren Reichtum. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seine Seele? Was nützt es, wenn du mit einer defekten Seele durch die Gegend rennst? Jesus sagt, Matthäus Kapitel 6, Vers 19 bis 34, ich werde diese Stelle nur streifen, ich werde es nicht behandeln. Ich streife keine Angst und keine Sorge. Legt euch keine Schätze hier auf Erden hin, wo Motten und Rost und so weiter das alles verderben können und wo die Diebe kommen können und stehlen können. Sammelt keine Schätze hier auf Erden, wo die Inflation kommt. Verstehst du, wo jetzt Ukraine kommt und diese ganze Kriege und die ganzen Sanktionen, alles kürzt und so weiter. Legt euch aber selbst Schätze an, die im Himmel sind, wo keine Motte kommt, wo kein Rost kommt, wo kein Dieb hinkommen kann und wo uns nicht gestohlen werden kann. Das hat der Heiland gesagt. Wir sollen Schätze sammeln, die drüben sind im Himmel, in aller Liebe. Und hier geht es mir um bleibenden Reichtum, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wo ist dein Schatz heute? Heute Abend? Wo ist dein Schatz? Was denkst du von morgen früh bis abends spät, wenn ich schon die reichen Leute angucke und mir anhöre, wie kann ich mehr Geld verdienen? Wie kann ich mehr Profit machen? Wie kann ich mehr Erfolg haben? Mein Leben ist nicht auf Erfolg ausgerichtet. Ich weiß, ich habe Erfolg. Ich bin gesegnet. Und ich bin reich, wirklich super reich, in aller Liebe, denn ich habe alles, was ich brauche in meinem Leben. Ich habe Brot, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe Klamotten zum Anziehen. Das reicht mir vollkommen. Ja, Jesus sagt hier weiter, kein Mensch kann hier zwei Herren dienen, denn einer von beiden wird er hassen und einen wird er anhängen und lieben. Oder was wird er haben, wenn sein Leben vorbei ist? Was wird bleiben? Frag dich, was bleibt mir unter dem Strich? Du hast Erfolg gehabt, hast eingezahlt auf deine Rente und am Schluss bleibt von deiner Rente nichts mehr übrig. Verstehst du? Der Teufel, das Finanzamt frisst das alles auf. In aller Liebe. Und darum sage ich euch, sagt Jesus, denkt nicht an euer Leben, was ihr essen und trinken werdet und so weiter, was ihr anziehen werdet und wie auch das ist alles nur fleischlich, nur irdisch, nur materiell, nur noch vergänglich. Schau die Vögel an. Guck mal die Vögel an, guck mal die Lilien im Tale an, guck mal irgendein Blümchen im Tal an, schau dieses Blümchen an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht und so weiter. Und der himmlische Vater versorgt sie blendend. Und wer von euch kann, indem er denkt an seinem Leben nur eine Elle, ein Stückchen, nur ein Zentimeter hinzusetzen? Du kannst es nicht tun. Beachte die Linien des Feldes, wie sie wachsen und sie schuften nicht, sie drehen nicht, sie spinnen nicht, sie weben nicht, sie machen das alles nicht. Und der himmlische Vater kleidet sie in solch eine Schönheit, wie Salomo in seiner ganzen Herrlichkeit nicht gekleidet war. Schau doch das an. Geh mal spazieren. Hier bin ich jetzt neulich in Tegel gewesen. Da ist ein Tulpenfeld da, wo die Greenwich-Promenade ist. Ein richtiges Tulpenfeld. Wie herrlich, das ist die Natur. Die Leute staunen so, dass sie sogar noch Wächter hinstellen, damit ja niemand das Feld betritt. Verstehst du? Die Natur ist so schön. Und Gott will uns natürlich machen, was auch immer ist, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht wie einer von diesen Tulpen oder Blümchen oder Lilien gekleidet war. Der kann spinnen, so viel er will. Seide kaufen aus China oder was weiß ich, was er kaufen kann. Der wird doch nichts Schönes sein. Darum, wenn Gott so das Gras des Feldes bekleidet, das heute ist und morgen in den Ofen geworfen wird, wird er euch um euch viel mehr euch sich kümmern, euch viel mehr und noch viel schöner kleiden. Halleluja. Ja, du bist schön, wenn du nackt bist, in aller Liebe. Du weißt gar nicht, wie schön du bist, verstehst du? Da denkst du alles zudecken, 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 zudecken. Nein, ja, entdecke deine wahre Schönheit an dir selber, an deine innere Schönheit. Denk also nicht darüber nach und sag nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, womit sollen wir uns kleiden. In der Bibel heißt es, nach solchen Dingen trachten die Heiden. Christen, die nur für das materielle Leben sind Heiden, nach der Bibel Gottes oder nach dem Wort Gottes, sind Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft und braucht. Ja, sucht das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und all das andere wird zu euch zufallen. Plötzlich bist du hübsch, bist du jugendlich, bist du fit, bist du voller Elan, voller Pep. Das Leben ist mehr als nur Essen und Trinken. Meine Bibel sagt, das Reich Gottes ist Freude und Friede im Heiligen Geist. Halleluja. Das ist das Leben. Jesus geht hier in der ganzen Bergpredigt nur um die Ewigkeit. Nirgendwo steht, dass Christen arm sein müssen. Steht auch nicht. Die Christen müssen nicht reich sein und die Christen müssen auch nicht arm sein. Gott will uns erfüllen. Er will unseren Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Armut ist eine falsche Lehre, was weiß ich, wo die Leute das her haben, von Franz von Assisi vielleicht, ja, der auf alles verzichtet hat, oder Buddha, der auf alles verzichtet hat. Nein, Christen müssen auf nichts verzichten, sie sollen leben und das Leben voll genießen. Nimm den Tag, wie es kommt. Du weißt nicht, ob du noch morgen lebst, aber leb heute. Armut ist eine falsche, teuflische Lehre. Viele glauben, Wohlstand und Reichtum und so weiter, Fülle und so weiter, das hält uns vom Himmel ab. Nein, wenn du das Richtige brauchst, in der Liebe Gottes, du lebst, du gibst, du verschenkst dich, du machst andere glücklich und du wirst selbst glücklich dabei. Der Himmel ist nicht das Ziel der Gläubigen, genauso wenig wie die Hölle das Ziel der Gläubigen ist. Wir sind hier auf dieser Erde und wir sollen glücklich sein, jede Stunde, jeden Tag. Ja, werde richtig reich, Halleluja, werde ein reicher als ein Millionär. Ich werde es nie vergessen, ich komme in die Pfingstgemeinde und da singt so eine Oma auf eine Laute und der Opa singt mit. Das waren Eisenbahner, Geschwister Sabo, so hießen sie. Sie singen, da komme ich in die Gemeinde rein. Mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Und dann sagt sie, Mutti, sing noch einmal. Mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Dein Vater im Himmel ist mehr wie ein Millionär. Freu dich des Lebens. Das Ziel der Christen ist das Reich Gottes, das Vaterhaus, die Fülle, der Thron Gottes, die Herrlichkeit Gottes, der Segen Gottes. Das ist unser Ziel. Wer gesegnet ist, der ist überall gesegnet, selbst wenn er im Armenhaus lebt, im Siechhaus lebt, im Krankenhaus lebt, im Altersheim lebt, wo auch immer. Und das ist viel mehr. Weißt du, wir müssen wieder das Jenseits verstehen. Die meisten Leute haben keinen Jenseits. Sie leben nur für diese Welt. Die sehen nur diese Welt, diese vergängliche Welt. Nur die Schätze dieser Welt. Ja. Meine schönsten Gottesdienste, ob ihr glaubt oder nicht, ich habe in Indien erlebt, auf der Müllhalde. Ja, die letzte Kaste, verstehst du, wo mit denen niemand was zu tun haben wollte. In den Slums. Ich habe die schönsten Gottesdienste erlebt in den Slums. Du musst nicht Millionär sein. Du musst nicht reich sein. Und als ich in diesen Slums kam, auf dieser Müllhalde, einen Gottesdienst erlebt habe, da irgendwo in Indien, da habe ich gedacht, guck mal, hier stinkt's, wer kann hier aushalten? Aber die Leute sind happy, die sind vom Dach zu Dach da gesprungen, verstehst du, die haben so Brücken gebaut und die kamen zusammen, wir haben da Gottesdienst gefeiert, wir haben die Herrlichkeit Gottes erlebt auf dieser Müllhalde. Die sammeln nur Müll, Plastik und dann das nächste Mal sammeln sie Papier, das nächste Mal sammeln sie das und so weiter und es stinkt. Aber es machen es. Die riechen es gar nicht mehr. Die merken es gar nicht. Aber die haben Jesus. Oh, Halleluja. Die haben Jesus. Für uns hat Gott vorbereitet, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat. Denen, die ihn lieben, ein fantastisches Leben. Und das habe ich bei diesen Leuten dort erlebt, bei dieser untersten Kaste. Niemand wollte mit denen was zu tun haben, aber die waren glücklich. Glücklicher wie mancher Millionär in seinem Reichtum. Weißt du, ein überirdisches Glück, etwas Übernatürliches zu haben. Mein Heiland lebt, mein Heiland ist gut, mein Heiland ist wunderbar. Weißt du, dieses Leben geht vorbei. Da kommt eine Frau in einem Slum irgendwo, ich glaube in Kalkutta war das, da kommt eine Frau aus dem Tempel, die hat noch so einen roten Punkt, die Farbe läuft noch die Nase runter, da kommt sie und sie sieht, dass wir nur aus einem einzigen Becher trinken, dass wir haben so einen kleinen Hauskreis da gehabt in der Slumbude, Blechbude, kommt sie vorbei, schaut sie rein, was ist da, darf ich eintreten, sie kommt rein, wir beten mit ihr und die empfängt den Heiligen Geist, kommt aus dem Hindu-Tempel gerade raus, empfängt den Heiligen Geist, da steht das Mädel daneben, Mutti, was ist da, oh, es ist so schön, es ist so schön, es ist so schön, verstehst du, die vergisst den ganzen Tempel, den ganzen religiösen Zirkus, was er vorher war, Und wenn du in Gott gesegnet bist, vergisst du den ganzen religiösen Zirkus in aller Liebe. Es ist etwas Übernatürliches. Und die Geschwister haben das gar nicht verstanden. Der hat sich noch gar nicht mal bekehrt. Der hat keine Buße getan. Und der empfängt den Heiligen Geist und spricht in anderen Sprachen, lobt und preist den Herrn. Weißt du, du darfst Gott erleben, mittendrin im Chaos, mittendrin im Slum, mittendrin auf der Müllhalde. Jesus ist hingegangen, wo die Menschen sind, wo sie verloren sind. Er hat sie gesucht und so weiter. Ja, und er ist uns vorausgegangen, uns eine glorreiche Stätte zu bereichen. Eine Stätte für die Gesegneten Gottes, den neuen Himmel, die neue Erde, was kein Auge gesehen hat. Pass auf, was auf dich wartet, wenn du richtig dem Heiland nachfolgst. Uns erwartet ein neues Jerusalem. Das gibt es auf dieser Welt gar nicht. Die Straßen sind aus Gold, die Tore sind aus Perlen, wie auch immer. Diese Stätte ist weit über alle Himmel. Meine Bibel sagt, alle Himmel können nicht fassen, das, was Gott für uns vorbereitet hat. Werde richtig reich. Werde ein Multi-Milliardär. Ja, das kannst du gar nicht kaufen. Der Trump kann sich nicht kaufen. Der Zuckerberg kann es nicht kaufen. Alle anderen können sich auch nicht kaufen. Auch nicht der Musk mit seinen Milliarden. Ja, die können sich nicht kaufen. Das sind arme Trotteln. Die können vielleicht eine Rakete in den Weltraum schicken. Die können das und das machen. Aber sie können sich nicht die Herrlichkeit Gottes kaufen, was Gott bereitet hat für die Kinder Gottes. Ich rede hier antisozial. Ich predige ein Evangelium für einfache Menschen, die arm sind. Denn die geistig Armen, denen gehört das Himmelreich, so steht es in der Bibel. Als Erlöste Gottes haben wir einen anderen Stand. Wir kommen gleich nach Jesus. Da, wo Jesus ist, da sollen auch wir sein. Jesus ist ein Diener Gottes gewesen und ist jetzt zu Rechten der Majestät Gottes. Weißt du, was das bedeutet? Das ist die Herrlichkeit pur. Die Herrlichkeit pur. Bis dahin, bis zu diesem Zeitpunkt müssen wir hier auf Erden noch vorbereitet werden, müssen zubereitet werden. Jesus ist vorausgegangen, uns die Stätte zu bereiten und er selbst baut die Gemeinde, das Volk Gottes. Das Volk Gottes ist ein glückliches Völklein. Halleluja. Die sind happy, auch wenn sie noch so viel Unglück haben. Wir müssen hier mit und für Jesus leiden, im Glauben reifen, uns im Leben bewähren, unseren Lauf vollenden, Glauben halten bis zum Schluss und unsere Aufgaben erfüllen. Das ist unser Auftrag. Bleib dem Herrn treu und du wirst das alles ererben, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat. Das haben die Milliardäre nirgendwo gehört, weder in Kalifornien noch hier irgendwo. Reich ist, wer ohne Angst lebt, den Frieden Gottes. Ob die Bombe fällt oder 10 Bomben fallen, spielt keine Rolle. Ja, wir haben eine ewige Zukunft. Mein Heim ist dort in der Höhe. Wir sind hier und das ist jetzt meine Botschaft, wo ich einsteige so langsam, um Schätze zu sammeln, um reich zu werden, richtig reich zu werden, super reich zu werden. Jesus hat gesagt, sammelt Schätze, die im Himmel sind. Die drüben zählen. Nicht, was hier zählt, dein Konto. Da schießt die paar Rubel, die paar Dollar, die paar Euros, die kannst du vergessen. Kannst du in den Mülleimer schmeißen. Ja. Mit denen kannst du dort nichts anfangen. In der neuen Welt nützen dir alles nicht. Die Chinesen haben gesagt, das letzte Hemd hat keine Taschen, kannst nichts mitnehmen. Auch dein Sparbuch kannst du nicht mitnehmen. Auch deine Aktien kannst du nicht mitnehmen. Auch deine ganzen Provisionen kannst du nicht mitnehmen. Die Israeliten zogen aus Ägypten raus, die waren Sklaven dort, die haben nur Ziegel produziert und die wurden reich beschenkt, behängt mit Gold und Silber und Seidenkleider und schönen Klamotten. Ja, sie zogen aus, reich beschenkt und wir werden diese Welt nicht verlassen, wir arme Bettler, wir arme Hunde. So wie dieser, Lazarus, Hunde haben seine Wunden geleckt, verstehst du? Und da kommt er an, dort in der Herrlichkeit, in Abrahams Schoß. Er hat Frieden und Freude. Und der reiche Mann kommt, guckt drüber und sagt, ich leide Pein, ich werde gequält, mein Gott, hilf mir. Ja, so werden Milliardäre schreien, Herr, hilf mir. Die Kinder Gottes sind reich ausgezogen, behängt mit Schmuck. Ja, wir gehen aus dieser Welt nicht als Bettler. Hört doch auf, diesen Quatsch zu denken. Weißt du, ich möchte widersprechen auch dieser These der Chinesen, das letzte Hemd hat keine Taschen. Wir werden in dem Augenblick, wo wir diese Erde verlassen, behängt mit Gold und Silber und Edelstein und was weiß ich. Nehmt es mit. Das, was euch geklaut worden ist, was euch gestohlen wurde, was man euch nicht erlaubt hat, was man euch nicht gegeben hat, nehmt noch mit. Ja, wir werden reich belohnt diese Welt verlassen. 2. Mose Kapitel 3, Vers 22 begründe ich meine These. Auch will ich diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, dass wenn ihr auszieht, nicht mit leeren Händen auszieht. Du sollst die Erde nicht mit leeren Taschen verlassen, als Bettler, klar. Sondern jede Frau soll sich von ihrer Nachbarin und Hausgenossen so eine silberne und goldene Gefäße und Kleider sich geben lassen. Du nimmst alles mit, verstehst du? Du wirst angezogen sein wie eine Königin, wie ein König. Von wegen, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ich glaube nicht den Schwindel. Das letzte Hemd hat ganzen Rucksack. Halleluja. Ich werde bepackt, reich bepackt mit Gold und Silber. Denn sie haben in der Wüste nachher das goldene Kalb geschmiedet. Und das haben sie gegeben und so weiter und falsch gebraucht. Wir sollen unsere Schätze richtig gebrauchen. In Joel Kapitel 2, Vers 25, da lese ich, und ich will euch die Jahre erstatten, deren Ertrag die Heuschrecken, Larven geschmeißt und Raupen gefressen haben und mein großes Heer, das ich euch schickte. Ich will euch die Jahre erstatten. Wenn ich in der Ewigkeit gehe, meine Jahre werden mir erstattet, Lob und Dank. Und ich freue mich darauf, riesig sogar. Meine Jahre, meine Arbeit, meine Mühe, meine Plage, mein Stress, das wird alles erstattet werden. Zacharja Kapitel 9, Vers 12. Kehrt heim zur festen Stadt, die ihr auf Hoffnung gefangen liegt. Denn heute verkündige ich, dass ihr zweifach erstattet werden. Ich werde doppelt erstattet. Wie der Hiob nach dieser Leidenszeit, er ist doppelt erstattet worden. Verstehst du, was der Teufel alles gefressen hat, was er geraubt hat, was er ihm genommen hat? Ich werde doppelt erstattet werden. Könnt nehmen, was ihr wollt. Auch meine Unterhose, verstehst du, könnt nehmen. Du sollst ins Jenseits eingehen als ein wahrer, reicher, begnadigter Mensch, gesegneter Mensch, Lob und Dank. Das musst du wissen, das muss dir gesagt werden, damit du nicht als armseliger Bürger und Pilger durch diese Welt trottelst. Ja, du sollst alles doppelt bekommen. Hiob Kapitel 42, Vers 10. Und der Herr wandte sein Geschick, das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde betete. Und der Herr gab Hiob doppelt so viel, wie er je gehabt hat. Der war schon reich, aber sollte noch reicher werden. Du bist gesegnet, du sollst noch gesegnet werden. Werde richtig reich, das ist meine Botschaft. Sei nicht so ein armseliger Christ. Ja, wir sind eine kleine Herde. Der kleine Herde will das Reich Gottes geben. Vergiss den Schmarrn. 2. Korinther Kapitel 8, Vers 9. Denn ihr wisst die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm geworden ist, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Ich bin reich geworden durch Jesus Christus. Mein Leben hat Sinn bekommen. Mein Leben hat Inhalt bekommen. Mein Leben hat Substanz bekommen. Und wir sollen durch Jesu Armut reich werden. Durch seine Dürftigkeit, durch seine Entbehrungen, durch seinen Verzicht, ja, durch seine Opfer, durch seine Entäußerung, durch seine Hingabe, ich soll reich werden, durch seine Niedrigkeit, da werde ich aufgerichtet, werde ganz groß. Pass auf, wie groß ich werde, nicht nur 1,75 Meter, ich werde 2 Meter und noch was, ja, in aller Liebe. Wir sollen durch Jesu Armut, durch das, was er hier geschaffen hat, reich werden, durch seinen Mangel. Ja, durch seine Not werden wir richtig superreich in aller Liebe. Das muss nur kapieren, was es ist, wie das funktioniert, wie das vor sich geht. Sammelt Schätze, die im Himmel sind, in aller Liebe. Sammle, fang an, Schätze zu sammeln. Ich komme nachher auf diesen Punkt, wie man Schätze sammelt. Die meisten haben keine Ahnung davon. Die denken, ich muss viel arbeiten. Nein, du musst nur viel schlafen. Denn der Herr gibt den Seinen im Schlaf, in aller Liebe. In 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 3. Euer Schmuck, liebe Schwestern, insbesondere, aber es gilt auch für Brüder, euer Schmuck soll nicht äußerlich sein, mit Haarflechten, mit goldenen Ketten und prächtigen Kleidern. Ja, dein Schmuck soll nicht äußerlich sein, dein Schmuck soll innerlich sein, dein Reichtum soll innerlich sein, nicht äußerlich. Vergiss das ganze Äußerliche. So viele Menschen legen auf das Äußerliche so viel Wert, sie lüften sich ab, lassen sich die... Ja, liften, verstehst du, und sich spritzen, verstehst du, und was weiß ich, damit sie bessere, schöne Brüste haben. Vergiss das alles, das bringt nichts. Ja, denk an den Kaufmann, und jetzt komme ich zu der Geschichte wieder, die mich bewegt. Denk an den Kaufmann, der diese köstliche Perle gesucht hat. Jesus Christus ist dieser Kaufmann, der sucht die köstliche Perle. Er will, dass du richtig reich wirst. Der Heiland nimmt niemanden in den Himmel, der arm ist. Der nimmt die Arme nicht. Die Arme sollen bleiben bei dem Teufel, wenn sie wollen. Verstehst du? Der hat die Leute arm gemacht. In 2. Korinther Kapitel 8, Vers 9. Denn ihr wisst die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass obwohl er reich war, er ist um euretwillen arm geworden, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Ich will durch die Armut Jesu reich werden, den ganzen Himmel ererben, die ganze Herrlichkeit ererben. Wir sollen durch Jesu Armut reich werden, durch seine Dürftigkeit, durch seine Entbehrung, durch seinen Verzicht. Das, was er durchgemacht hat, muss ich auch durchmachen. Das wird mir auch nicht erspart. Das ist, wie man reich wird. Durch sein Opfer, durch seine Entäußerung, durch seine Hingabe. Sammelt Schätze, die im Himmel sind. Euer Schmuck soll nicht mit Haarflechten sein. Verschießt nochmal Haarspray und nochmal Haarspray und nochmal Haarspray, bis die Haare zu Berge stehen. Verkaufe alles, was du hast. Und nimm die Demütigungen an in deinem Leben, was da passiert. Die Erniedrigung, die Verachtung. Löse dich von den ganzen irdischen Schmarrn. Wir haben auch so einen in der Gemeinde gehabt, in der Nazareth-Kirchstraße, Andreas Wecker. Da kam zu uns, bekehrte sich, hat mehrere Goldmedaillen gehabt und dergleichen. Und dann beten wir, ich werde nie vergessen, er hat Schulden gehabt bis über die Ohren, dem ging es nicht besser wie dem Boris Becker jetzt, verstehst du, ich weiß nicht. Weißt du, manche Leute können mit Geld nicht umgehen. Und er konnte auch mit Geld nicht umgehen. Und dann in einer Prophetie sagt, verkauf, was du unter dem Bett hast, die ganzen Kameras, die ganzen Goldmedaillen und so weiter. Und dann hat er seine Goldmedaillen bei eBay verkauft. Gab einen Skandal, da kam jemand vom Olympischen Komitee extra zu ihm. Was erlauben Sie sich, Herr Wecker, diese Goldmedaillen zu verkaufen? Das haben Sie hart erkämpft. Dann sagt er, ich muss mich lösen. Und als er sich gelöst hat von allem, hat Gott ihn gesegnet, dass alles seine Schulden bezahlt worden. Da sitzt er im Flugzeug auf dem Flug in die Schweiz. Da fragt ihn jemand, sind Sie nicht der Herr Wecker? Sagte, ja, das bin ich. Und ich fahre jetzt in der Schweiz, will ein paar Sachen noch regeln für mein Leben. Sagte, haben Sie finanzielle Schwierigkeiten? Dann gibt es eine Adresse. Wenn Sie Probleme haben, sagen Sie es mir. Und dieser eine Mann hat seine 100.000 Schulden bezahlt, Euro Schulden bezahlt, dass er schuldenfrei war, kam nach Hause. Und, ja, jetzt ist er nach Amerika ausgewandert, hat dort ein Geschäft. Ja, in aller Liebe. Weißt du, Gott segnet. Wenn du das tust, was Gott dir gesagt hat, verkaufe alles, was du hast. Deine ganzen Medaillen, deine ganzen Pokale und was du da hast, vergiss es. Der reiche Jüngling, Markus Kapitel 10, Vers 21, und Jesus sah ihn an und gewann ihn so lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir noch. Geh hin und verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen und so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Das ist meine Botschaft. Das passt natürlich nicht den Olympia-Leuten, den ganzen Prestige-Leuten, die nur nach Prestige gehen, nur Ansehen sehen, gehen und so weiter. Das passt nicht. Die haben auch mich angegangen. Wie können sie? Die haben mich bezeichnet als Sektenprediger. Ach, lass doch die machen, die Quatschköpfe, was sie wollen. Ich weiß, was ich bin und was ich den Menschen helfen kann und wie es den Menschen weiter den Weg des Lebens zeigen kann. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und das hat der Andreas Werger. Dann hat Reinhard Bonke ihm eine Bibelschule bezahlt. In Gandersheim, dass er dort auch ein Jahr Bibelschule machen kann, verstehst du, Theologie studieren kann, damit er Prediger wird. Ist vollkommen egal, was er jetzt macht, verstehst du? Gott hat sein Leben angerührt. Entäußere dich wie Jesus, obwohl er reich war. Er ist doch um euren Willen arm geworden. Wenn wir reich werden wollen, wir müssen arm werden vor Gott. Leer, nackt und bloß und jämmerlich und elend. Matthäus Kapitel 5, Vers 3, da heißt es, selig sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört das himmlische Reich. Ja, erkenne, wie arm sie sind. Ich brauche dich, ja, ich brauche dich, Jesus, ja, ich brauche dich. Ich muss dich immer haben. Ohne dich kann ich gar nichts machen. Ja, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Sie sind für den Thron Gottes bestimmt. Selig sind die, die nur noch etwas von Gott erwarten. In dieser Welt habe ich nichts zu erwarten. Und das ist okay. Nur mit Gott werden wir leben in der neuen Welt, im Jenseits, im Himmel. Nur mit Gott. Deshalb setz dein Vertrauen allein auf Gott, auf die Ewigkeit. Und er wird meinen Mangel ausfüllen. Ja, er wird ausfüllen. Glücklich sind die, die begreifen, wie arm sie vor Gott sind. Ihnen gehört das Himmelreich, der Thron Gottes. Wahres Glück haben alle, die immer wieder vom Geist Gottes was erleben, was bekommen, was geschenkt bekommen, ja. Und das ist so wichtig. In diesem Leben werde reich in Gott. Nicht reich an Erfahrung, nicht reich an Rummel und Trubel und Heiterkeit und was weiß ich alles. Nein, werde reich in Gott. Wahres Glück haben Menschen, die was mit Gottes Geist erleben, was mit dem Herrn erleben. Und du darfst von Gott ja, viel bekommen. Der liebe Gott will keine Bettler im Himmel haben. Im Himmel gibt es keine Bettler, die werden rausgeschmissen, kopfüber. Der Himmel braucht keinen Bettler. Ja, Bettler sind Verfluchte, jämmerlich und bloß, sind nackt und haben nichts. Verstehst du was? Wollen die Bettler im Himmel? Solche Leute werden dort nicht gesucht, nicht gefragt. Ja, Bettler sind voller Schmach und Schande, voller Elend, sind unglücklich, sind, die werden gefoltert, die gehören in die Hölle, alle miteinander. Das Reich Gottes ist reich sein in Gott. Und deshalb meine Bibelstelle, für die, an die ich mich heute Abend halten werde, Matthäus Kapitel 13, Vers 45 und 46. Das Reich Gottes ist wie ein Kaufmann, der eine schöne Perle suchte. Und als er diese eine schöne, köstliche Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hat, und kaufte diese eine Perle. Überleg einmal, der Kaufmann ist Jesus, der sucht Perlen, ist Perlensammler. Er sucht schöne Perlen, die beste Perle will er haben. Und die Frage ist, bist du eine der köstlichen Perlen oder bist du nur eine Perle unter vielen Perlen? Was bist du? Du musst schon weit gehen, lieber Kaufmann, bis du diese Perle findest. Du musst von Küste zu Küste gehen. Ich war in Philippinen, da bin ich mit den Perlenfischern zusammengekommen. Ich wollte extra wissen, was sie machen. Die sagen, wir opfern unser Leben, wir tauchen in die Tiefe bis zu 20 Meter tief, um eine Perle, eine Muschel rauszuholen, um Perlen zu gewinnen. Und da war ich begeistert, habe ich gesagt, guck mal, das macht der Heiland, der taucht bis zu 20 Meter Tiefe, um mich aus dem ganzen Sumpf, um Dreck und Schlamassel rauszuholen und dann die Muschel aufmachen und dann diese köstliche Perle zu finden. Und die gehen von Küste zu Küste. Je mehr Schlamm, je mehr Dreck, je mehr Schmutz da ist, desto köstlicher sind die Perlen nachher. Und ich komme nachher auf den Punkt, wie das passiert. Bist du die köstliche Perle, die der Heiland sucht? Bist du's? Bist du's? Seine ganze Zeit widmete dieser Kaufmann nur der Suche der köstlichen Perle und verwendet sein ganzes Geschäft, sein ganzes Geld, sein ganzes Vermögen, um diese eine Perle zu erstehen. Er muss es schon reich gewesen sein, denn er wusste, diese köstliche Perle kriege ich nicht umsonst, die kostet was. Er war kein gewöhnlicher Karawanenmeister da, so umherziehender und suchender. Nein, ich nenne ihn einen Spezialisten, der wusste, was er sucht, der wusste, was er wollte. In der Antike waren Perlen so selten, ja, dass nur die Monarchen, die Könige sowas tragen konnten an ihren Kronen. Und so eine Perle soll es zu werden, Bruder, Schwester, eine köstliche Perle, die so ein König, so ein Monarch trägt, so ein Herrgott trägt, der lebendige Heiland trägt. Diese Perle will ich haben, koste was es wolle. Voller Pracht, voller Herrlichkeit. Schaut hin, diese Perle hier, ja, die habe ich gekauft, dort und dort auf dem Markt. Die war mir nicht billig, ich musste alles verkaufen, um diese eine Perle zu erstehen. Dieser Händler war kein gewöhnlicher Händler. Er war ein Profi. Er hat ein geschultes Auge, der hat genau gesehen, das ist die. Genau die ist es. Genau die will ich haben. Und der Heiland hat auf dich abgesehen, in aller Liebe. Denk von mir, was du willst. Dieser Händler war nicht irgendein gewöhnlicher Mensch. Er hatte Erfahrung mit Perlen. Er hat schon so viele Perlen gekauft, aber die waren nicht die Perle, die er gesucht hat, von einem besonderen Wert. Der Kaufmann suchte diese kostbare Perle, damit er sie nach Hause bringen kann, seinem Chef, seinem Boss. Gott sucht Wertsachen, ewige Werte, bleibende Werte, etwas Beständiges, etwas Bewährtes. Gott sucht, ja, das, was durch die Muschel, in der Muschel entstanden ist. So eine Perle entsteht nicht von selbst, da dringt Dreck rein, so kleine Müll, was weiß ich, was da alles ist. Und auf dieser Perle wird plötzlich eine wunderbare Perle in der Muschel. Da versucht man, die Muschel versucht es abzudecken, umzudecken, nochmals umzudecken und nochmals umzudecken. Ja, und das ist ein Beispiel für Kostbarkeit und Reinheit. Ein Bild dafür, wie aus einem Staub etwas Kostbares wird. Wie aus unser Leben, was so dreckig ist, so schmutzig ist, so auf der Müllhalde irgendwo, nicht in Indien, auch in Berlin, verstehst du? Aus dieser Müllhalde, was etwas wird, Lob und Dank. Ein Bild für den Plan Gottes, um mit uns Menschen etwas Wunderbares zu gestalten. Da wird sie verpackt. Eine Perle voller von Dreck und Staub. Verstehst du, dass dieser Aggressor da, dieser Eindringling da, dieser Angreifer, dieser Attacker, der das einfach angreift, ja, durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen, liebe Geschwister. Und der Muschel ist dieses Staubkörnchen eingedrungen, und aus dem Staubkörnchen wird eine Perle. Aus deinen Problemen werden Perlen. Halleluja. Sammle Schätze, die im Himmel sind. Hier auf Kapitel 28, Vers 18. Der Besitz der Weisheit ist mehr wert als alle Perlen dieser Welt zusammen. Wieder ein anderer Gedanke. Gott sucht etwas Besonderes, damit er dich von dem Gewöhnlichen unterscheiden kann. Das Gewöhnliche hat er massenweise. Milliarden von Engeln hat er. Die loben und die flattern und die, was weiß ich, was sie machen. Aber er sucht etwas Besonderes von dieser Erde. Etwas Einmaliges. Ein Edelstein. Ein Schatz kann zerteilt werden zu einem Edelstein. So ein Diamant kann geteilt werden. Aber eine Perle ist nichts wert, wenn sie geteilt ist. Du musst als Ganzes bleiben. Eine Einheit, ja. Man kann sich nicht zerteilen. Du bist etwas Gewachsenes und Gott sucht etwas Gewachsenes von dieser Welt. Gewachsenes sind Schwierigkeiten, Probleme, Krankheit, Nöte, Ängste, Verderben. So wie dieser eine Perlentaucher mir in Philippinen erzählt hat, wir müssen manchmal tief tauchen, in den ganzen Schlamm da wühlen, um diese eine Muschel zu finden. Und wenn wir sie finden, kommen wir nach oben, machen wir auf und gucken, ist das eine wunderbare Perle? Ja, manchmal sind wir enttäuscht, hat er gesagt. Aber manchmal sind wir überglücklich, wenn wir eine schön gewachsene Perle finden. Und hier habe ich gelernt, was Perlensuche ist. Eine Perle ist eine Einheit. Man kann es nicht zerteilen. Ihre Besonderheit besteht in der Einheit, in der Einmaligkeit. Du bist etwas Einmaliges, die gibt es nur einmal auf dieser Welt. Gott sucht etwas Originelles, etwas Gewachsenes, etwas Eigenartiges, etwas Ausgefallenes, etwas Besonderes. Und das sollte so sein. Gib dich nicht mit allgemeinen Plätzen ab. Ja, wenn die das können, kann ich auch. Nein, du bist was Besonderes. Deine Herkunft und so weiter ist so wichtig. Da, wo du manchmal dich befindest, wie dieser Perlensucher dort in Philippinen mir erzählt hat, wir müssen mal tief drauf in den ganzen Dreck, Schlamassel, in den ganzen Morast tauchen, um diese eine Perle rauszuholen. Ein Sandkorn oder irgendein anderer Fremdkörper ist in diese Perlenmuschel eingedrungen, in den Meeresgrund dort unten. Und jetzt, das bildet die Hoffnung, aus der wird was werden, aus dieser Muschel wird was werden. Die Muschel hat etwas in sich. Und die Frage ist, was hast du in dir? Sammel Schätze, die im Himmel sind. Was hast du in dir wirklich? Diese Perlenmuschicht, verstehst du, gebildet wird, in den Staubkörnchen wird gebildet, mehr und mehr und mehr und mehr, bis der Fremdkörper ganz bedeckt ist, bis man den Fremdkörper gar nicht mehr sieht. Bis schließlich die Perle in der ganzen Schönheit und Reinheit und so weiter zum Vorschein kommt, dann macht er auf und sagt, siehst du, das habe ich gefunden. Das habe ich entdeckt, unten im ganzen Schlamm, im ganzen Dreck. Die Perle, die Muschel, sie liegt verborgen und unsichtbar unserem menschlichen Auge. Das siehst du nicht. Was macht der arme Kerl da durch? Was macht der Süfke durch? Was macht der Landstreicher durch? Was macht der Penner durch? Was macht der durch? Du weißt gar nicht, was er alles durchmacht. Der macht die Hölle durch, aber dabei entsteht eine Perle. Halleluja. Lob und Dank. In der Tiefe auf dem Meeresboden, da fischt der gute Kaufmann, Perlenhändler, Fisch, bis er sie nach oben bringt. Die habe ich gefunden. Ich werde nicht vergessen, da steht einer, ich glaube, da, wir haben eine tolle Perle gefunden. Und dann macht er die Muschel auf, verstehst du? Und dann ist er stolz, was er unten gefangen hat oder erwischt hat. Verstehst du? Er wühlte zuerst mal im Dreck, bis er das rausgeholt hat. Gott braucht die Perlen für das neue Jerusalem. Wenn ich in der Offenbarung lese, Offenbarung 21, Vers 21, die 12 Tore werden von 12 Perlen als Fundament bedient. Das sind Christen, die mit Gott gelebt haben, mit Gott gewandelt haben. Ja, das heißt, Ein- und Ausgang, das ganze Leben, das war nur von Gottes Herrlichkeit geprägt. Sie mussten durch viel Trübsal in das Reich Gottes gehen. Das ist Perlensuche, Perlenentstehung. Sammelt euch Schätze, die im Himmel sind. Perle wachsen nicht wie Früchte an den Bäumen. Du kannst einen Apfel ernten, eine Birne ernten, okay. Perlen gräbt man auch nicht aus der Erde irgendwo, aus Gestein, und sprengt man nicht raus, sondern Perlen sucht man in den ganzen Schlamm, in den ganzen Dreck. Ja, dort sucht man die Perlen. Perlen findet man in der Tiefe des Meeres, im Persischen Golf, an der Küste von Sri Lanka, in Australien oder bei Südseeinseln oder wie es bei mir passiert ist, in den Philippinen. Ja? Perlensucher müssen tief tauchen und der Heiland ist tief herabgestiegen, um uns, um dich und mich zu finden. Und jetzt denkt er, jetzt wächst er da unten in diesem ganzen Schlamassel, in der großen Lebensgefahr. Und dazu sind wir da. Die Perle hat eine harte Schale. Wir sind umgeben von einer harten Schale und so weiter. Wir wollen unser Schatz innen drin halten, diese Perle, diese köstliche Perle. Und mit diesem Gleichnis will Jesus sagen, warum er in diese Welt gekommen ist. Er will dich und mich finden, in diesem harten Kern. Die Starken will ich zum Raube haben. Lob und Dank. Mit der dicken Schale. Er ist der Kaufmann, er ist dieser Perlensucher in aller Liebe. Diese kostbare Perle, das bist du und das bin ich für den Herrn Jesus Christus. Er will uns haben. Und deshalb lauf dem Heiland nicht aus der Schule. Bleib da, wo du bist, auch wenn du Schwierigkeiten hast. Jesus will dich besitzen, erwerben und aus der Tiefe herausholen. Er ist tief hinabgetaucht in die Unterwelt. Er weiß, was er will, was er sucht. Es gibt keine Religion in solch einem Beispiel. Ja, Jesus hat uns zu Wert geachtet. Wegen dir bin ich gekommen, habe ich gesucht. Mir geht es um Menschen und mir geht es nicht um Sachen, hat der Heiland gesagt. Kein Gott war je bereit, seine Herrlichkeit aufzugeben, in der Niedrigkeit, in den ganzen Sumpf und Schlamassel runter einzutauchen, um diese köstliche Perle zu finden. Das war der Heiland, Lob und Dank. Sammelt Schätze, die im Himmel sind. Jesus will dich besitzen. Jesus sucht die Perle, ja, die einen besonderen Reifungsprozess durchgemacht hat, hinter sich hat, die von der Masse hervorsticht, die was Besonderes ist, von Gott aus, die Perlmus, die Muschel hat versucht umzubauen, so viel wie nur möglich, dass du eine schöne Perle wirst. Ein guter Perlentaucher hat ein Auge dafür, er weiß, wenn er Schlimmes durchmacht, wird er ein guter Mensch. Wird vor Gott bestehen, wenn er Schwierigkeiten hat. Dem viel vergeben ist, der liebt auch viel, so hat der Heiland mal gesagt. Jesus nahm alles auf sich, um dich zu finden. Und er setzte ging Risikos ein. Er opferte sich auf, er verzichtete, er ging Gefahren ein, um dich und mich zu retten, mich rauszuholen dort, diese köstliche Perle. Gott hat eine Originalperle und er weiß, die will ich haben. Genauso wie mein Sohn Jesus Christus war, so soll auch diese Perle sein. Keine andere Perle will er haben, diese gewachsene Perle. All die Perlen werden nach dieser einen Perle gemessen. Ja, und verglichen ist, hat er das Maß dieser Perle erreicht, so wie dieser Perlensucher mir in Philippinen mal erklärt hat. Wir suchen die gleiche Größe, diese Originalgröße, diese köstliche Perle, die muss dieser Originalgröße entsprechen. Dann können sie weiterverarbeitet werden. Diese köstliche Perle. Eine Perle ist ein schwaches Bild für die Schönheit. Die Schönheit, die Gott in uns sucht. Die Schönheit der Erlösung, diese Einmaligkeit, diese Ausnahme, dass du eine Ausnahme bist. Ja, nicht nur eine Kopie von irgendjemandem. Du bist ein Original, gewachsen in dem ganzen Schlamassel. Gewachsen in dem ganzen Schlamassel. Und durch gute Verarbeitung des Eindringlings, des Problems, bist du entstanden, richtig verarbeitet zu haben. Richtig, ja, den Fremdkörper isoliert zu haben. Und ich predige hier, gegen die ganze Schlaraffentheologie. Ich predige hier gegen das ganze moderne Christentum, Wohlstandschristentum. Ich weiß, Gott sucht Perlen. Er sucht Perlen an dir und an mir. Perlen entstehen durch Wunden, durch Verletzungen, durch Eindringlinge. Ja, ganz genau so. Ja, und nicht jeder kämpft gleich lang genug. Jeder Eindringling ist gleich anders. Jede Verwundung ist unterschiedlich. Ich habe über die Unterschiede neulich gepredigt. Und jede Perle entstammt einer Muschel. Und in dieser Muschel ist was eingedrungen, das ist was passiert. Und diese Muschel wehrt sich. Ja, du hast dich gewehrt, ich kann nicht, ich will nicht, ich schaff's nicht. Und dann entsteht Perlmut um diesen Sandkorn da herum. Damit wird der Eindringling isoliert, umgeben. Deine Verwundungen ist dann vergessen. Dann ist nur noch die Perle da. Wie oft hast du Ablehnung erlebt? Wie oft bist du verletzt worden? Du musstest diese Verletzung alle vergessen, verarbeiten. Gott will aus dir eine Perle machen, die schönste überhaupt, die edelste. Und die edelsten Perlen entstehen durch schwierigen Kämpfe, durch die schwierigsten Situationen, durch die Abwehr, durch die Isolierung. Mein Gott, ich kann nicht mehr, ich schaff's nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und dann gibt der Heilige die neue Kraft und neu, wieder neue Perlenmut bildet sich um dich herum. Je schöner die Perle ist, desto größere Kämpfe liegen dahinter. Perlenfischer leben von ihnen, von diesen inneren Kämpfen der Muschel. Der liebe Gott lebt von deinen Kämpfen, ob du es glaubst oder nicht. Ja, das ist, du gehst nicht mit leeren Taschen in die Ewigkeit. Der Perlensucher setzt alles ein, um dich zu finden. Dein Leben soll nicht umsonst gewesen sein. Und je schwieriger eine Muschel zu erreichen ist, desto wertvoller bist du. Deshalb, ich habe kein Problem mit Menschen, die schwierig zu erreichen sind für das Evangelium. Oh, die Starken will er zum Raube haben. Und je schlimmer die sind, desto wertvoller sind sie in den Augen Gottes in aller Liebe. Tiefe Gründe, ja, tiefer Morast, der tiefste Sumpf und so weiter. Und je schwieriger man bei ihnen beikommt, desto wertvoller sind sie nachher unterm Strich. Verstehst du das Geheimnis des Glaubens? Sei nicht mutlos. Ja, das ist ein schwieriger Fall, der will überhaupt nichts. Verstehst du? Schwieriger Boden. Je mehr Existenzkampf die Muschel hatte, je gefährdeter er sie war, je mehr er im Spiel um sie stand, je mehr alles auf der Kippe war um sie, je bedrohlicher sie war in ihrem Leben. Ja, auf Messerschärfe ging es, je stärker die Strömung war, die Gezeiten gewesen sind, desto wertvoller ist jetzt die Perle. Also sei nicht mutlos, wenn es um dich nur der Vulkan tobt und die Hölle tobt, der Teufel tobt. Sei fröhlich. Das Äußere bestimmt auch das Innere der Muschel. Je mehr diese Muschel äußerlich negative Dinge ausgesetzt war, je mehr Schmerzen sie ertrug, desto edler wird nachher die Perle. Versteh die Wahrheit. Also ich habe in Philippinen gelernt, was es bedeutete, diese Muschel, die richtige Muschel, tief in den schlimmsten Schlamasseln sie zu finden. Je mehr Gefahren über dein Leben hinweggingen, je mehr hast du dich verschlossen, je massiver und stärker und so weiter waren die Eindringlinge und wollten unbedingt rein. Verstehst du? Und du hast widerstanden und du konntest nicht mehr widerstehen. Am Schluss blieb nichts anderes übrig. Ja, desto köstlicher wird nachher die Perle werden. Fakt. Die Verwundung führt stets zur Perle. Deine Verwundungen in aller Liebe. Danke Gott für deine Verwundungen. Fang an, Gott zu danken für die Verletzungen von deiner Familie, Verletzungen von deiner Gemeinde, Verletzungen von deinen Freunden, Bekannten, von deinen Schülern, Mitschülern und Kollegen, was auch immer. Danke Gott. Du wirst eine Perle werden in den Augen Gottes, eine köstliche Perle. Unsere Lebensnöte öffnen, die Muscheln für die Eindringlinge und so weiter. Und du wirst die Perle, die der Heiland sucht. Je sinnloser etwas war in dieser Welt, desto wertvoller bist du nachher in der Ewigkeit. Ich denke nur an Jona. Jona ist im Bauch des Fisches gewesen und dann getragen bis nach Joppe in der Tiefe und so weiter. Und hat ein Zeugnis gehabt, er predigt nur 3 Tage und ganz Nineveh bekehrt sich in Sack und Asche, tun sie Buße. Gott will Perlen, die ihre Probleme überwältigt haben und überwunden haben. Dein Problem ist auch deine Lösung, deine Qualifizierung, deine Veredelung. Ja, das ist der Plan Gottes für dein Leben, dass du eine Perle wirst. Lob und Dank. Halleluja. Dass du was mitnimmst in die Ewigkeit. Das, was Hiob lernte, er lernte das auf keiner Bibelschule. Er sagt einmal, ich habe von dir nur von Hören und Sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen, oh Gott. Das war Hiob. Ja. Wir sind gerne Theoretiker, fromme, religiöse, charismatische, pfingstliche Theoretiker. Lob und Dank. Nein, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Gott sucht die Perle in deiner Muschel, in deinem Leben, sonst nichts. An was anderem ist er gar nicht interessiert. Verstehe dieses Geheimnis. Verstehe, was Gott auch heute Abend durch diese Botschaft dir sagen will. Ja, er lässt so vieles zu, da bist du schockiert manchmal. Ich bin auch für mein Leben schockiert. Warum hat er das zugelassen? Warum hat er das und jenes zugelassen? Warum muss ich da durch? Ich musste durch, aber ich bin Gott dankbar heute. Das hat mich veredelt. Ich habe noch nie kochen gelernt. Ich konnte nur Eier einschlagen, verstehst du? Aber habe ich sieben Jahre lang gekocht für meine Frau, verstehst du? Und zubereitet und für mich selber. Ich habe so vieles gelernt. Ich habe nie Medizin studiert, aber ich habe mich verinnerlicht, verstehst du, wie man spritzt, wie man sogar künstlich ernährt jemand. Ich habe so vieles gelernt, verstehst du? Ich bin Gott dankbar für die Schwierigkeiten. Das hat mein Leben veredelt. Und ich habe viermal in der Woche gepredigt noch, nebenbei. Das Negative ist eine Voraussetzung, um uns zu entwickeln. Ohne den dunklen Hintergrund gibt es keine Gestaltung, keine Perle. Und dann bin ich Gott dankbar. Ich bin Gott dankbar für alle Schwierigkeiten, für alle Prüfungen, die ich durchmachen muss in meinem Leben, für alle Katastrophen, für alle Probleme, für alle Anfechtungen. Gott hat einen Plan mit unserem Leben. Er will die köstliche Perle. Und ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch immer in der Muschel. Lob und Dank. Ich arbeite immer noch, verstehst du, an mir selber. Bertolt Brecht erzählt eine Geschichte von dem blinden Mann. Es war ein einfacher Mann, lebte 30 Jahre lang gut und ohne Ausschweifung und wird eines Tages plötzlich so über Nacht blind, wie auch immer. Der Blinde gerät in eine spezielle Isolierung. Er kommt in eine Blindenanstalt und wird dort eingeliefert und er begeht Selbstmord, das erzählt Bertolt Brecht. Und der Blinde, er will sein Schicksal nicht demütigen, das erzählt nachher der Bertolt Brecht, das ist die Geschichte, was er dann nachher als Konsequenz zieht. Er will sich nicht, die Demütigung nicht ertragen, er fand sich damit nicht ab. Ihm war Unrecht geschehen, wie auch immer, und er ist blind geworden, unschuldig blind geworden. Bertolt Brecht erzählt, er wollte Gott nicht verzeihen, warum hat er mir das zugelassen? Und die Botschaft, die ich jetzt daraus ziehe, aus dieser Geschichte hier von Bertolt Brecht, du musst dich mit den Problemen auseinandersetzen. Warum bin ich blind geworden? Warum ist was mir passiert? Warum ist meine Ehe kaputt gegangen? Warum ist mein Mann, meine Frau gestorben? Warum sind die Kinder gestorben? Warum ist das alles so passiert? Hiob Kapitel 38, Vers 4. Gott sagt zu Hiob, wer bist du? Wer bin ich? Wer bist du? Wer bist du, dass du meinen Plan anzweifelst und von Dingen redest, von denen du keine Ahnung hast und nichts verstehst? Wo warst du, als ich die Erde gemacht habe? Verstehst du? Jetzt meine Botschaft hier. Ja, es gibt kein Warum, es gibt nur ein Darum. Darum. Die meisten haben Probleme mit den Wechselfällen des Lebens. Sie durchschauen das alles nicht. Wir stoßen an Grenzen des Begreifens, so wie dieser Blinde dort in der Geschichte von Bertolt Brecht. Ja, wir können es nicht begreifen. Warum ließ Gott mir das zu? Das ist ein böser Gott. Warum geht es guten Menschen so schlecht? Wir stoßen an den Grenzen des Begreifens. Der moderne Mensch hat die Spur Gottes in seinem Leben verloren. Die Muschel umzingelt, ja. Den Eindringling, ja, dieser Perlmut wird umzingelt, nochmals umzingelt. Und dann entsteht ein Schatz. Ein Schatz im irdischen Gefäßen, in dieser Muschel. Ja, ein Schatz. Die Muschel hat nichts mehr getan. Sie hat das Problem nur verarbeitet. Und Geschwister, mir ist es heute so wichtig, dass du dein Problem verarbeitest, wo du auch sitzt und wo du mir zuhörst. Und das ist, was Jesus sagte, sammelt Schätze, die im Himmel sind, sammelt Perlen, die ihr verarbeitet habt, wo ihr abgehakt habt. Deine Schätze, deine Perlen sind deine verarbeiteten Probleme, dass du vergessen kannst, nicht mehr dran denkst, ja, nicht mehr zu Herzen nimmst. Gott sucht Menschen, die ihre Probleme verarbeitet haben, die das Negative in ihrem Leben überwunden haben, gar nicht mehr darüber reden, kein Wort mehr verlieren, Perlenmut drüber, verstehst du? Ja, einfach einhüllen. Und dann entsteht eine Muschel, eine Perle in der Muschel. Isoliere deine Eindringlinge in deinem Leben. Lieber Heiland, du willst unser Leben wertvoll machen, wertvoller als es jetzt ist. Du bist unser reicher, kostbarer Vater. Du willst mehr haben von unserem Leben als Silber und Gold. Du willst mehr Wert in unserem Leben schenken. Und du hast es angelegt, dass wir eine köstliche Perle werden. Darum passiert in unserem Leben so viel Negatives. Wir müssen hier durch große Tiefen gehen und bei dir als dann reich gesegnet einmal ankommen und das Ziel erreichen. Du züchtest und so weiter diese köstliche Perle selbst, lieber Heiland. Ich danke dir, dass du an meinem Leben gearbeitet hast. In schwierigen Situationen, in komplexen Umständen. Herr, du hast mir die Augen geöffnet, mein Verständnis geöffnet, dass ich dich verstehe. Ja, diesen Prozess müssen wir durch. Wir müssen Perlen werden in dieser Muschel. Lieber Heiland, ich danke dir. Segne auch jetzt meine Hörer, wo sie jetzt auch sind, in großen Tiefen vielleicht. Vielleicht haben sie große Schmerzen und Leiden zu erdulden und ihnen wird nichts erspart. Jetzt, lieber Heiland, wo irgendwo jemand verwundet auf dem Boden liegt und nicht mehr weiter kann und nur noch mit sich selbst beschäftigt ist, hilf ihnen, die Schicksalsschläge zu ertragen, lieber Gott, und anzunehmen und sagen, ja, Vater, du hast Gedanken des Friedens, dein Wille geschehe mit meinem Leben und aus ihnen sollen Schätze werden, Perlen, ja, die Perlen, die du suchst und so weiter. Herr, deine Augen sind wunderbar und deine Augen sehen nach dem Elenden, nach dem Leidenden, nach dem, der unter den Räubern gefallen ist. Du erquickst unsere Seele und du machst aus jedem Einzelnen von uns eine köstliche Perle. Ich segne meine Lieben, wo sie auch immer sind, in Jesu Namen. Amen.